2 Uhr Sonntagnacht, S-Bahn auf dem Weg nach Hause. Voll. Die ersten Vorboten des abnehmenden Feiertaumels durchdringen das durchschnittliche Verhältnis der Menschen zu Alkohol. Zwischen dicht gedrungen stehenden Menschen ändern die Auszüge eines gerade eben verspeisten Bierdöners, da nach viel Bier Schnaps kommt und dann ein Döner Bierdöner genannt wird. Dazu gesellt sich der säuerlich strenge Duftfaden frischen Erbrochenen, der sein feines Netz um die Rezeptoren des Riechepithels spannt und die Fahne jungfräulicher Trunkenheit heruntergekommener Erwachsener wird fleißig geschwenkt, die doch nun wieder Teenager sind und nicht andersherum. Zwischen frisch Verliebten tummeln sich auch emotional unsäuberlich getrennt abfallende Liebende mit wilder Gestik und strampelnder Mimik, werden die Tränen des Erfahrenen für jetzt noch kontrolliert, mit vibrierender, stockender Stimme. Das Gegenüber bleibt kalt. Der goldschimmernde Ehering klackert sporadisch gegen die Metallstreben, welche in einem steten Bogen stumpf silberscheinender Stangen hinter den Sitzen der S-Bahn zum Ausgang platziert sind. Er wendet sich ab. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Willkommen beim besten Podcast auf Spotify, dem Trutzburg-Podcast. Nach so einer absolut freudigen Begrüßung würde ich mal sagen, willkommen, ihr daheim, ihr da draußen, ihr auf dem Weg zur Arbeit, ihr Schlafenden, all diejenigen, die ihr gerade eure, Play-Taste in Bewegung gebracht habt, um jetzt folgendes Hörspiel, einfach mal anzuhören, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten das letzte Mal, es ist knapp einen Monat her, mittlerweile habe ich also ein monatliches Intervall erreicht, was schon mal eine Leistung ist, wird aber noch nicht die letzte Folge des Jahres sein, zumindest wurde letzten Monat angerissen die Sache, brauchen wir eine dritte Aufklärung, ist es das, was wir brauchen? Und dann habe ich nun mal überlegt, dass wir uns thematisch zumindest in der gleichen Grube, zumindest in der Grube befinden, aber ein bisschen anders. Forschungsweise so, du musst eine Grube von Opa ausbuddeln, ganz rechts im Garten, aber im Garten. Und dann sagt der Opa, ich brauche noch ganz unten links noch eine. Machst du unten links eine. Und so ungefähr kann man es vorstellen, wir sind de facto also immer noch im gleichen Garten, aber an zwei verschiedenen, wir waren gerade in einem Loch, jetzt machen wir weiter mit einem anderen Loch praktisch dran und buddeln das gerade ganz fleißig aus. So kann man es ungefähr visualisieren. Das heißt, wir bleiben so ein bisschen in dieser Sphäre, aber auch wiederum nicht. So, und zwar kommen wir mal zum Begriff Geschichte. Und zwar nicht die Geschichte, die ich jetzt erzähle, oder die Geschichte, die du gerade erzählt bekommst, oder die ganz vielen anderen Geschichten, die in deinem Alltag passieren, beziehungsweise an dir vorbeigehen, oder du einfach ein Nichtwisser von Geschichten bist. Und zwar erstmal von der Geschichte. Geschichte ist das, was passiert ist. Und um es mal überspitzt zu formulieren, aus dem Roman von Aldous Huxley 1984, früher mal Ausdruck einer gewissen Aufgeklärtheit, Intellektualität, ist es jetzt vielmehr ein Vesikel für verzweifelte Rechtspopulisten, die meinen, sie würden da irgendwelche Tendenzen sehen, die sich jetzt gerade auch in der Gegenwart abzeichnen. Aber abseits dessen gibt es da ein Zitat, und nehme es mal auf Englisch, das besagt, History is bunk, Geschichte ist Mist. Und jetzt kann man hinzufügen, otherwise we would live there. Was heißt das also? Wenn Geschichte nicht scheiße wäre oder Mist wäre, würden wir in der Geschichte leben. Das heißt, die Geschichte wäre unser Präsens, was wir gerade leben. Aber dadurch, dass es nicht ist, also abgesehen von der zeitlichen Dimension, ist es nun mal eine Sache, wo man sagen kann, Gegenwart ist ein Ausdruck einer Geschichte, die es zu verbessern gilt. Kann man jetzt mal das Ganze, runterbrechen oder wie auch immer. Zumindest ist mein Gedanke im Sinne von, die Sachen, die jetzt passiert sind, haben immer eine Konsequenz darauf, was jetzt passiert und was morgen passieren wird. Und das gilt es zu beachten. Und heißt also auch dementsprechend, man muss in puncto Bezugnahme auf die Vergangenheit auch empathisch reagieren. Denn im Sinne von, es wussten vielleicht einige Leute besser, weil sie ja vorher oder vor dir gelebt haben. Und nochmal kurz als kleiner Hinweis: Wir hatten ja das letzte Mal die Wahrheitsdurchdringung oder die Wissensdurchdringung so theoretisch abgearbeitet und beziehungsweise mal kurz reingesprungen, dann wieder raus, weil es relativ kühl ist und wir haben ja schon mittlerweile Herbst oder fast winterliche Temperaturen und da hat man keine Lust, irgendwie ins Freibad zu gehen. Da waren wir kurz drin und jetzt gehen wir kurz wieder rein. Und da haben wir davon erzählt, dass es praktisch einen Wissensstand X gibt, der zum Beispiel Wissenschaft, der Forschung stattgefunden hat und der durchdringt dann sukzessive dann auch verschiedene Gesellschaftsschichten. Und wie viel bleibt dann von dem Forschungsstandswissen im Endeffekt über? So wie ein Spiel der Stillen Post, wo halt eben viele Informationen auf dem Wege verloren gehen. Am Ende kommt irgendwas anderes, was Deformiertes von dem, was dann passiert ist. Und jetzt geht es darum, im Endeffekt, wir haben eine Wahrheit eben, eine subjektive 100% Wahrheit, eine vielleicht nur objektive 20% Wahrheit. Und dann ist die Frage, wie gehen wir dann eben mit dieser vergangenen Realität, also vergangenen Geschichte, dann um? Beziehungsweise, um es überspitzt zu formulieren, wie ist der Umgang damit? Auch mit einer kollektiven Vergangenheit, einer sozialen, größeren Vergangenheit und einer eigenen individuellen Vergangenheit. Wie ist der Umgang? Wie sieht das aus? Was für Gedanken kommen dir jetzt da vielleicht hoch? Beispielsweise, stell dir es vor, es gibt ja Leute, die spielen Fußball. Die spielen wahrscheinlich Fußball seit 15, 20, 30, 40, 50 Jahren. Die spielen also 50 Jahre Fußball. Und nach 50 Jahren, dann wird da im Vereinsheim ein riesiges Brimborium gemacht, in Anführungsstrichen. In der Vereinsheim oder Jahresversammlung und dann wird derjenige, diejenige hervorgerufen und dafür geehrt. Das ist ein Teil einer Geschichte. Ein Teil einer Geschichte in einem Mikrokosmos, der wahrscheinlich so vielen Mal einfach unerwähnt bleibt. Die Tatsache, dass sich zum Beispiel jemand 50 Jahre lang als Kassenwart in einem kleinen Verein betätigt hat. Dieses Geschichte oder dieses Faktum einer Geschichte wird wahrscheinlich niemals großartig eruiert, aufgearbeitet oder ähnliches. Aber es ist ein Faktum, eine Geschichte. Eine Geschichte, die man erfahren kann, beziehungsweise von der ich vielleicht auch Teil geworden bin, deswegen erzähle ich es gerade. Und ich fand das sehr, sehr spannend, wie nun mal so eine individuelle Geschichte aussieht und wie sowas einfach auch an einen vorbeigeht, Leben von den Lebenseindrücken her. Und deswegen ist es auch umso wichtiger zu sagen, okay, es ist zwar nett und cool und schön und toll, im Großen zu planen, aber wenn man im Kleinen plant, wenn man im Kleinen agiert, heißt nicht gleich, dass gewisse Sachen keine Relevanz mehr haben oder an Relevanz verlieren. Man kann ja zum Beispiel auch 50 Jahre ehrenamtlich mit lernunwilligen Jugendlichen oder mit schwierigen Jugendlichen oder einfach in der Diakonie arbeiten. Das sind alles Sachen und Geschichten und Dinge, die passieren, die wir nicht alle mitbekommen, aber dennoch eine Relevanz haben. Eine kleine Relevanz, keine gerade eben fühlbare Relevanz, aber eine Relevanz. Und dieser Sache sollte man sich bewusst sein und diese Sache oder diese Geschichten sollte man, glaube ich, auch aktiv suchen, um für sich seine Schlüsse irgendwann ziehen zu können, auch für die größeren Dinge. Nicht, dass man es unbedingt strukturell so aufbauen muss, aber ich finde schon, dass es mir persönlich etwas gebracht hat, zumindest auch mal in diese kleine Geschichte hineinschauen zu dürfen. Und auch meine Schlüsse daraus zu ziehen. Was nun jetzt mit dem gleichen thematischen Schwenk nicht so viel zu tun hat. Aber wir müssen uns anschauen, finde ich, will ich, möchte ich. Und im weiteren Verlauf noch weiterhin intensiver anschauen, wie andere Leute Schlüsse, Entscheidungen aus der Geschichte, aus dem Vergangenen auf das Präsens beziehen, unsere Gegenwart. Und zu welchen abenteuerlichen, Gedanken man kommen kann. Und noch einmal, das von letzter Folge aufgreifend, wenn ein Wissen X und ein Wissen Y Und das Wissen X 100 Forschung ist, das Wissen Y 20% ist, was man weg durchsickert an durch die Bevölkerungsschichten hindurch, dann haben wir ein Wissensleck. Und die Frage ist, wenn ich dennoch interessiert bin an einem Wissensleck oder an einem Wissen, dass ich automatisch mir den Anfang, na, das Ende dazu konstruiere. Und das ist nun einmal ein, wie soll man sagen, eine Tendenz dazu gibt, aus diesem Nichtwissen oder Unwissen auch eine gewisse elitäre Haltung herauszubilden und Stück für Stück eben abseits des sogenannten Mainstreams Lösungen zu finden für vielleicht bisweilen nicht gut formulierten Problemen. Wenn nun also manche Leute davon ausgehen und behaupten, die Sache mit den Twin Towers sei geplant, man hätte jetzt die Dokumente dafür eingesehen, die offiziellen Dokumente, da stehe das nicht so drin, wie es hätte sein müssen. Irgendwelche Leute oder auch von mir aus Ingenieure, die man interviewt, sagen das Gleiche. Dann würde ich jetzt in diesem ganz konkreten Fall sagen, Herrschaftszeiten, Jungs, schaut's mal an, das ist gar nicht so. Denn es bleibt immerhin noch in der Verantwortung des Staates oder auch in der Autorität eines Staates zu sagen, wir wollen euch gar nicht alle Informationen geben, das ist vielleicht klassifiziert. Wir kriegen nur das oder wir publizieren nur das, was vielleicht relevant ist. Und diese Option ist absolut, naja, die wird einfach ignoriert. Na? Das ist aber auch egal im Endeffekt. Also das ist faszinierend, was für ein Bewusstsein oder Umgang damit herrscht, wenn eben auch solche Sachen präsentiert werden. Oder wenn ein Manuskript, ein gefühlt ein Manuskript, nicht erfüllter Wahrheit, nicht korrekter Abbildung der Geschichte erfolgt, dass dann absolut ein Empörungssturm mehr oder weniger ausgelöst wird, da es nicht komplett korrekt sei und deswegen auf Basis dessen dann wieder diese Anfang und Ende gesucht wird oder irgendwelche anderen Teile, die werden dann zusammen verbunden und daraus was eigenes Abenteuerliches konstruiert. Und das ist in einigen Bereichen so. Und das ist interessant bis erschreckend bis verstörend, welche Fantasieebenen erreicht werden und in welchen Kosmen diese Leute arbeiten, diese Leute denken, dass verschiedenste Sachen einfach abgelehnt werden, bisweilen einfach verunglimpft werden. Dementsprechend ist der Wunsch und der Wille nach Wahrheit omnipräsenter denn je. Denn in einer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft, wo nun eine religiöse Komponente nicht mehr das Vesikel an Wahrheit füllt, sodass gewisse Sachen gottgegeben sind, sind natürlich andere Ebenen, beziehungsweise muss das bedient werden, die Wahrheit zu verstehen, beziehungsweise die Wahrheit auch zu wollen zu verstehen. Und so ist ein riesiger Wille zur Aufklärung da, dadurch, dass das Vesikel Gott nicht gefüllt wird und dass Gott de facto Wahrheit war und so gesehen es nur noch Wahrheit gibt ohne Gott. Aber dieser Wille nach Aufklärung, der ist, glaube ich, da, aber der Wille zur Wahrheit ist ein teilweise so elementarer Wunsch auch in diesen Menschen, die deren verschiedenste, krude Theorien glauben. Und das ist irgendwie sehr, sehr interessant, weil es ist ein Wille da, lernen zu wollen, aber es ist auch gleichzeitig ein absolutes Misstrauen da und verschiedene Sachen werden de facto nicht zugelassen. Auch wenn es, Zugeständnisse oder Beweise gäbe. Und das ist einfach, wenn man es auch mal genauer anschaut und vor allem, wenn man erst mal ein Video geschaut hat, wenn ich sage, ich bin gegen Kapitalismus, ich schaue jetzt mal ein Video. Ich bin gegen Mainstream, ich schaue mal ein Video. Ich bin gegen was auch immer. Und dann werde ich Stück für Stück, komme ich in diesen Mikrokosmos rein, wo mir eben auf meinen dezentralisierten Informationsplattformen, möchte ich es mal nennen, also auf YouTube etc., dementsprechend Stückchen für Stückchen ich in ein Informationsfilterbläschen gebracht werde, wo noch das ist, und es geht Stück für Stück mehr und mehr. Irgendwann erkennt man die Leute, irgendwann weiß man auch, wie sie heißen, irgendwann erkennt man, dass diese verschiedenen Leute immer wieder sich selbst einladen und dann auch eine gewisse elitäre Art und Weise. Es geht gegen die Eliten. Ne? Es ist bisweilen antisemitisch, es ist bisweilen rassistisch, es ist bisweilen auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel des Guten. Aber sie selbst und einige Leute sie selbst, sich selber als Auserwählte, Erhellte, Erleuchtete, Erwachte verstehen. Und wieder, was wir jetzt auch noch im nächsten Folgen machen werden, wir werden uns auch diese gewisse Semantik davon anschauen, zu schauen, wie funktioniert das semantisch denn? Wie ist es denn teilweise rhetorisch aufgebaut? Ich habe da ein paar richtige, richtige leckere Schmankerl mir aus diesem Internet mal geholt, abgeschnitten, nicht abgeschnitten, ich habe es rausgerissen. Ne, rausgerissen aus diesem Wulst, ne, dieser grauen Masse da, rausgerissen, und die werde ich mal präsentieren und mal schauen, wie die Darstellung untereinander ist und inwiefern da eben Strukturen oder Parallelen ausgearbeitet werden können, so dass man sich auch vielleicht, wenn jemand mal einem gegenüber sitzt, mal in der Bahn oder wie auch immer, und man hört die Leute reden und man hört die teilweise auch sehr gut reden und teilweise einleuchtende Beispiele bringen, dass man zumindest sagt, aha, okay, diese Strukturen liegen davor, er geht von dieser Sache aus. Das ist prinzipiell relativ gleich, um ehrlich zu sein. Das kann man erkennen auf eine gewisse Art und Weise. Und dann kann man auch irgendwann den Umgang damit lernen, weil sukzessive wird es nicht weniger, sondern eher mehr. Und dagegen muss man sich auch im Alltag wappnen. Und das gilt es, glaube ich, erst einmal so in den nächsten Podcasts, in den nächsten ein, zwei Podcasts ein bisschen anzugehen. Da wird das alles vielleicht nochmal ein Ticken, so ein bisschen spezieller. Aber dafür gibt es so eine kleine Art Leitfibel, wie man damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Und zusätzlich, ne, wir haben jetzt schon mittlerweile nächste Woche oder diese Woche den dritten Advent, gibt es so eine kleine süße Adventsgeschichte obendrauf als Entschädigung für die letzten zwei, drei Wochen, die eher eine, nun würde man sagen, intellektuelle Dürre auch unter euch bereitet haben. So wie bei uns der Schnee fehlt, fehlt bei euch der Podcast. Ich habe dafür tiefstes Verständnis. Aber, ne, Level geht weiter. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.